Essen und Essen lassen. Nora Burgert-Arp ist Co-Autorin des gleichnamigen Buchs und ich spreche mit ihr über Ernährung, aber auch darüber, ob wir überhaupt noch genießen können und warum uns das in dieser ernährungsverwirrten Zeit so schwer fällt. Das ist kein Kochbuch, aber ich glaube, das Thema passt hervorragend zum Kochbuch-Podcast, denn wir sind alle Genießer und wollen trotzdem gesund bleiben. Wie kommt es zusammen? Das Buch, das sie geschrieben hat, ist trotzdem kein Ernährungsratgeber, also sei gespannt. An einer Stelle beziehe ich mich übrigens auf Gluten und Laktose, die man aus diätischen, selbstgewählten Gründen weglässt in seiner Ernährung und natürlich nicht auf Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen tun, weil sie ansonsten schwere gesundheitliche Folgen haben. Ich glaube, das wird an der Stelle nicht ganz klar, deshalb wollte ich es auf jeden Fall nochmal vorausschicken. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann like ihn, dann gib mir eine gute Bewertung auf der Plattform deiner Wahl und leite ihn gerne auch weiter an Menschen, die er vielleicht genauso begeistern kann wie dich. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Willkommen, Nora Burgert-Arp. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein neues Buch sprechen können. Mit dir zu sprechen habe ich mir schon lange gewünscht, aber das ist ein anderes Thema. Du hast zusammen mit Marlene Borchardt das Buch geschrieben, Essen und Essen lassen, endlich zu einem entspannteren Umgang mit unserer Ernährung. Und es ist dieses Jahr bei Kösel erschienen, also 2026 für alle, die es vielleicht erst später hören. Herzlich willkommen.
Danke, ganz schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total.
Ich mache am Anfang immer so eine kleine Lobhudelei, mit wem ich es zu tun habe. Deshalb musst du das jetzt auch aushalten. Ich fange mal mit Marlene an. Marlene ist Journalistin, inzwischen auch KI-Strategin und Beraterin auch für Redaktionen. Und du bist Wissenschaftsjournalistin. Viele kennen dich auch, weil du ein ganz fantastisches Buch geschrieben hast. Das heißt, Wir doch nicht, das ich bestimmt auch schon jedem und jeder empfohlen habe, die mich kennt. Und auch noch ein ganz tolles Kinderbuch, Flauschig, Mauschig. Ihr habt euch beide schon viel mit Essen in eurem Leben auseinandergesetzt. Und ich wollte die ganze Zeit sagen, aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann habe ich viel drüber nachgedacht und dachte so, gibt's das überhaupt, aus unterschiedlichen Richtungen über Essen nachzudenken? Und kam zu einer ganz anderen Frage, und zwar, können wir überhaupt noch genießen, was wir essen, Nora?
Wenn ich jetzt ganz, ganz persönlich erzähle, erstmal direkt, das war schon auch die Ausgangsfrage, die Marlene und ich uns auch gestellt haben beim Schreiben, weil wir sind ja auf die Idee gekommen, weil wir angefangen haben, uns darüber auszutauschen, über Situationen, in denen wir uns geärgert haben, wenn unser Essen bewertet wurde. Also wenn wir irgendwo waren und dann kam ein blöder Spruch, dann haben wir uns angefangen, das zu erzählen und haben gemerkt, das ist schon krass, wie doll das überall ist. Und dann haben wir aber ganz schnell auch gemerkt, dass wir das eben selber auch machen und dass wir da auch überhaupt nicht frei von sind, da auch so eine Härte gegenüber uns selber zu haben. Also wir kommentieren dann auch oder bewerten das Essen von anderen, das Essen von unseren Kindern, aber eben ja auch von uns. Und dann haben wir nämlich gesagt, können wir überhaupt noch genießen? Und das war genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und wir glauben, dass es vielen, vielen Menschen aktuell sehr, sehr, sehr schwer fällt, Essen als das zu sehen, was es vielleicht sein sollte. Also etwas, womit wir unserem Körper was Gutes tun, womit wir ja Self-Care betreiben, um dieses Wort vielleicht mal zu benutzen, und aber auch, um zu genießen. Und und unsere Recherchen haben dann gezeigt, dass es tatsächlich wirklich so ist, dass viele Menschen da ein sehr, sehr, sehr großes Problem mit haben. Und interessanterweise gibt es sogar auch eine Studie, die zeigt, dass gerade in Deutschland Menschen nicht so gut darin sind, Essen einfach zu genießen, sondern es eher, ja, funktionalisieren.
Da baust du mir gerade schon ganz viele Rampen in dein Buch, das ich natürlich verschlungen habe und das wirklich kein Ernährungsratgeber ist, sondern wo ihr ganz viele Dinge aufdröselt. Zum Beispiel eben auch, was darf man überhaupt genießen? Ist es dann ein Guilty Pleasure, wenn man sagt, mein größter Genuss ist, wenn ich Big Mac essen gehe, zum Beispiel, ja? Oder darf Genuss nur sein, Kaisergranat und Champagner? Und was ist überhaupt ein Guilty Pleasure? Da bin ich ja eh total fein von, weil entweder ist es Pleasure, was soll daran schuldig sein, ja? Also entweder man hat da Bock drauf und man kann es genießen oder auch nicht und dann ist ja eigentlich auch schon wurscht. Aber da steckt ja schon total viel drin, wie zum Beispiel auch Klassendenken. Also welche Art von Essen ist hochwertig oder genusswürdig sozusagen? Welche Art von Essen ist eigentlich abzuwerten?
Ich finde das total schön, dass du diesen Begriff Guilty Pleasure eingebracht hast, weil ich auch, während du gesprochen hast, gerade genau darüber nachgedacht habe, dass ich denke, allein dieser Begriff ist ja so wertend, weil es ja auch gegeneinander ausspielt. Und so ist es bei Ernährung nämlich auch. Genauso wie du gesagt hast, gesunde Ernährung wird dann ausgespielt gegen die, ich mache es jetzt so in Anführungsstrichen, ungesunde Ernährung. Und das merkt man ja zum Beispiel eben auch schon bei Kindern, wenn man sagt, du musst erst das Gemüse essen, bevor du dein Eis darfst. Damit erschafft man ja auch so ein Narrativ zu sagen, ja, wir wissen, das Eis ist mega geil, ist es ja auch. Aber der Weg dorthin ist über den lästigen Brokkoli. Und das finden wir zum Beispiel auch total schade, weil ich genieße auch einen Salat genauso wie den Big Mac. Kommt halt immer auf meine aktuelle Stimmung an oder auf das, was ich gerade möchte oder welche Entscheidung ich auch gerade getroffen habe. Und da sieht man, da wird dann beim Genuss Salat gegen Big Mac abgewertet. Aber es geht auch genauso andersrum. Also es ist dann auch sowas wie, das habe ich zum Beispiel auch schon ein paar Mal gehört, gerade so in meiner Teenie-Zeit, als ich sehr, sehr schlank war, dass wir, ja, du isst ja eh nur Salat oder du kannst ja gar nicht richtig genießen. Und das ist, hat immer ganz, ganz viel mit Überhöhung zu tun, von sich selber oder auch von bestimmten Ernährungsformen. Und genau, da kommen viele verschiedene Faktoren mit rein. Du hast jetzt Klassismus angesprochen, aber auch Rassismus oder andere Diskriminierungsformen können genau darüber verbreitet werden.
Du hast es gerade schon gesagt, im Prinzip hören wir viel mehr Stimmen von außen. So kann man eigentlich euer Buch auch sehr gut zusammenfassen. Man hört viel mehr Stimmen von außen, wenn man über Essen nachdenkt. Bin ich eine gute Mutter, wenn ich meinem Kind jetzt keinen Dinkelcracker gebe, sondern einfach eine Tüte Chips aufmache? Oder bin ich ein schwacher Mensch, wenn ich es nicht schaffe, dem kleinen Yeti in meinem Handy jeden Tag zu sagen, was ich gegessen habe und jede Woche ein halbes Kilo abzunehmen? Bin ich schuldig, wenn ich nicht die neue Diät verfolge und nicht genug Protein jeden Tag zu mir nehme? Und hören wir da eigentlich noch auf das, was unser Körper uns sagt? Wie du schon gesagt hast, manchmal kann man so einen Salat wirklich genießen. Ich kann das sehr. Ich habe drei Kinder. Wenn ich die Zeit habe, in Ruhe einen großen Salat zu essen, Leute, das ist der Himmel auf Erden. Da kann das süße Teilchen, was ich mir schnell aus Not reinzimmer, damit ich irgendwie Energie habe, weit, weit entfernt sein von Genuss. Aber Zeit zu haben, so einen schönen Riesensalat zu essen und ausführlich zu kauen, das können vielleicht nur Mütter nachfühlen, ich weiß es nicht.
Ich fühle das
Aber,
auch sehr.
oh, ich träume manchmal von diesem richtig schönen großen Salat, aber es ist ein anderes Thema.
Spüre das kaum.
Hat auch mit Zeit zu tun, Zeit zum Essen.
Selbstfürsorge.
Ja, ihr nennt es Food Noise, wenn man die ganze Zeit diese Stimmen hat. Kannst du diesen Begriff noch mal ein bisschen erläutern für Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben?
Food Noise ist eigentlich ein Begriff, aus der klinischen Forschung, der wird vor allem benutzt bei Adipositas oder bei Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Und das ist bei den Erkrankungen jeweils ein bisschen anders gelagert, wie sich der Food Noise äußert. Aber zusammengefasst kann man sagen, es ist ein ständiges gedankliches Kreisen um Essen. Was hatte ich heute schon? Was ist die nächste Mahlzeit? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ist richtig? Was ist falsch? Viele Menschen, die unter Fettshaming leiden, beschreiben zum Beispiel auch, dass sie in der Öffentlichkeit darüber nachdenken, oh Gott, was könnten jetzt die Personen am Tisch neben mir denken, wenn ich als dicke Person eine Pizza bestelle oder wenn ich mit meinen Kindern Eis essen gehe, werde ich jetzt dafür verurteilt? Oder bei Anorexie ist es natürlich auch ganz stark das Kalorienzählen. Also es ist erstmal ein klinischer Begriff und gleichzeitig gibt es aber, und das haben uns auch Menschen erzählt, die praktisch in der Ernährungsberatung arbeiten, scheint es zu wachsen, also scheint anzusteigen, ohne dass es krankhaft wird erstmal. Also dass es auch durchaus Menschen gibt, die keine Essstörung haben, die keine Adipositas haben und trotzdem die ganze Zeit ums Essen kreisen. Und ein Ernährungswissenschaftler, den wir interviewt haben, der erzählte, dass er mittlerweile Menschen in seinen Sprechstunden sitzen hat, die sagen, ich weiß nicht, welche Nuss ich morgens in mein Müsli machen soll, weil ich Angst habe, was falsch zu machen. Und dann ist direkt der ganze Tag versaut, wenn ich nicht direkt genug Magnesium morgens habe. Und er sagte, das sind ja Mengen, die überhaupt nicht relevant sind, wenn man sich im Großen und Ganzen, so abgedroschen das jetzt klingt, ausgewogen ernährt. Und dann haben wir gemerkt, wir wollen das irgendwie greifbar machen, dieses. Das Bewerten von Essverhalten und auch von Körpern, das hängt ja zusammen. Das war ja schon immer da, das haben wir im Buch auch aufgedröselt. Das ist nichts Neues und auch, dass man sich selber über die Art und Weise, wie wir essen, identifiziert oder auch ausdrücken möchte. Aber unser Esstisch ist größer geworden, auch durch den virtuellen Raum und durch nicht nur eben Social Media, sondern auch. Ja, es gibt ja kaum einen Tag, wo es nicht irgendeine neue Diät gibt, die in irgendeiner Zeitung, und dann nehmen wir uns ja auch als Journalistinnen gar nicht raus, nicht besprochen wird oder neue Erkenntnisse, die ja durchaus spannend und wichtig sind, aber es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Input über die vermeintlich richtige Ernährung.
Im Prinzip fängt Food Noise aber dann eigentlich schon da an, wo zum Beispiel meine Mutter schon früher gesagt hat, oh, dieses Wochenende haben wir aber sehr viel gegessen. Ab morgen erstmal wieder weniger. Oder wenn wir das gegessen haben, sind wir auch schon nicht mehr nüchtern. Oder wenn sie darüber nachgedacht hat, ob sie mal wieder einen Reistag machen muss. Oder wenn ich darüber nachdenke, was wir noch alles essen müssen, bevor wir in Urlaub fahren. Das ist mein Food Noise. Ich habe da einen sehr großen Druck, dass irgendwie die guten Sachen nicht weggeworfen werden sollen. Das finde ich fürchterlich. Ihr schreibt im Buch, viele Menschen sind diätverwirrt oder entwickeln ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Ich habe sogar das Gefühl, fast alle Menschen sind diätverwirrt oder haben ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Weil in dem Moment, wo du gar nicht drüber nachdenkst, was du isst, ist ja auch schon wieder schlecht, weil du musst ja schon ein bisschen kategorisieren. Wir leben in einer Welt, in der wir sehr viel Werbung für die Sachen bekommen, die nicht gut sind für uns in Mengen und sehr wenig Werbung für Dinge, die eigentlich sehr gut wären für uns, für Dinge, Stichwort Zuckersteuer.
Ja.
Wir
Ja.
werden bombardiert. Es gehört ja schon ein gewisses Wissen dazu, selbst wenn man sich nicht jetzt mit bestimmten Ernährungstechniken auseinandersetzen möchte. Und dann kommt so eine Food-Pyramide, die die Kinder schon im Kindergarten lernen. Und die wird wieder über den Haufen geworfen und es wird gesagt, naja, so viel tierisches Eiweiß brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh Gott, wo fangen wir da an, Nora? Wo hören wir auf?
Ja, wobei ich das auch einen ganz, ganz interessanten Punkt finde, weil es mir auch genauso ging, bevor ich auch das Buch geschrieben habe, dass ich dachte, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, was ist jetzt richtig. Muss ich viel, wie viel Protein muss ich essen? Wie viel Ballaststoffe brauche ich? Und wir haben ja am Ende des Buches so Hacks, aufgeschrieben, die ein bisschen helfen, diesen Food Noise leiser werden zu lassen. Und dazu passt eigentlich unser, Zurück zur Basis-Hack ganz gut, finde ich. Ich kenne diesen Begriff aus Erziehungsratgebern tatsächlich. Als meine Kinder noch sehr klein waren, habe ich diese Ratgeber auch gelesen, wenn es um Babys ging. Also, weil ich mache den Satz noch mal, ist doof. Ich habe ein paar von diesen Ratgebern gelesen und da wird zum Beispiel drin beschrieben, wenn Babys oder Kleinkinder sich weit nach draußen getraut haben, zum Beispiel das erste Mal auf den Spielplatz gegangen sind, 10 Meter vorgelaufen oder das erste Mal irgendwo verabredet waren, dass sie dann so zurück zur Basis kommen, dass sie dann umso anhänglicher sind, abends. Und ich fand es irgendwie so einen schönen Gedanken, das darauf zu beziehen und zu sagen, wenn wir uns die Fakten anschauen, die grundsätzlichen Empfehlungen für Ernährung, die für die meisten Menschen gelten, haben sich gar nicht geändert. Also die DGE hat das erste Mal seit 20 Jahren ihre Empfehlungen angepasst, jetzt kürzlich. Und da ging es vor allem um die tierischen Eiweiße. Aber da wurde ja zum Beispiel auch der Klimaschutz mit einbezogen. Also die Empfehlungen haben jetzt sich zum ersten Mal geöffnet. Dahin geht, dass man sagt, wir müssen auch Naturschutz mit einbeziehen. Und das fand ich total hilfreich zu sagen, es gibt zwar immer neue, also sich auch bewusst zu machen, wie Ernährungswissenschaft funktioniert. Also es gibt immer wieder neue Studien und neue Erkenntnisse und die sind spannend und die sind wichtig, aber oft beziehen sie sich erstmal nur auf eine Gruppe. Oder es gibt so erste Hinweise, da muss das erstmal verglichen werden. Aber dass daraus allgemeingültige Ableitungen gemacht werden, das ist Das passiert eigentlich gar nicht in einer ernstzunehmenden, evidenzbasierten Arbeit. Das passiert dann eben auf Social Media oder in bestimmten anderen, auf bestimmten anderen Plattformen. Aber so diese grundlegende Empfehlung ändert sich eigentlich gar nicht. Und wenn wir so verwirrt sind, hilft mir das zu sagen, ich weiß, eigentlich weiß ich doch. Also ich weiß doch, wie gesunde Ernährung geht. Und jetzt kann ich mich vielleicht einmal so ein bisschen entspannen und mal zurück zu meiner Basis gehen, zu meinem Basiswissen. Und das heißt nicht, dass man nicht neugierig sein darf. Also ich beschäftige mich total gerne, auch beruflich natürlich, mit Ernährungsfragen und finde auch diese neuen Erkenntnisse total spannend. Aber so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass eben alles über den Haufen geworfen wird, nur weil es eine neue Studie gibt.
Ihr habt ja ein bisschen auch die Geschichte der Ernährungsverwirrung. Ich finde den Begriff übrigens sehr passend. Da würde ich mich direkt dazu zählen auch. Den Begriff der Ernährungsverwirrung finde ich sehr gut und ihr habt die Geschichte ein bisschen aufgedröselt, weil im Prinzip beginnt das ganze Durcheinander erst, als wir lernen, Ernährung zu messen. Also in dem Moment, wo die Kalorie erfunden wurde, oder als Maßstab oder als Einheit entdeckt wurde, konnte man praktisch sagen, ich gebe der Maschine Mensch Nahrung und dann funktioniert sie so. Es gibt ja manchmal auch im Klimaschutz diese Gegenrechnungen. Ist es energetisch sinnvoller, den Fahrstuhl zu nehmen oder die Treppe? Und dann sagen manche UmweltaktivistInnen, der Fahrstuhl ergibt Sinn, weil die Energie, die du deinem Körper zuführen musst, um in den siebten Stock zu kommen, ist so viel höher als die Energie, die der Fahrstuhl. Okay, wir lehnen uns jetzt hier gerade sehr weit aus dem Fenster, aber du verstehst, was ich meine, du sowieso, aber auch vielleicht die Hörenden. Kalorien haben uns ermöglicht zu messen und Dinge zu kategorisieren. Und das ist vielleicht schon der erste Fehler gewesen, weil wir so unterschiedlich sind. Wir sind Männer, wir sind Frauen, wir sind alt, wir sind jung, wir haben ganz unterschiedliche Körper, ganz unterschiedliche Stoffwechsel. Wir haben vielleicht auch Erkrankungen, die uns ganz unterschiedliche Ernährungen anregen würden und näher bringen sollten. Und dann kam aber die Kalorie und damit ging es eigentlich bergab, oder?
Ja, zumindest gab es dann, genau wie du gerade völlig richtig sagtest, die Möglichkeit, Körper zu vermessen und dadurch dann eben auch zu bewerten und zu verurteilen und es auch durchaus politisch einzusetzen. Das haben wir im Buch auch drin, dass das dann auch als Argument genommen wurde, zum Beispiel für Lohnkürzungen zu rechtfertigen, weil es dann halt hieß, naja, es gibt ja Lebensmittel, die günstiger sind mit demselben Nährstoffgehalt, also dann kauft doch die, dann brauchen wir euch ja nicht mehr Geld zu bezahlen. Also es war dann auch direkt eine Möglichkeit, Essen politisch zu instrumentalisieren, was ja auch immer noch passiert mitunter, was ja total spannend ist, von welchen Seiten manche bestimmte Ernährungsformen gerade so eingenommen werden, aber da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Ja, genau, also die Kalorie hat eigentlich die Möglichkeit gebracht zu messen und hat damit aber eben auch die Möglichkeit gebracht zu urteilen und abzuwerten letztendlich und auch Körper abzuwerten. Und als du gerade sagtest, dass ja die Menschen auch so unterschiedlich sind, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil ich habe ja gerade ausgeführt, dass sich so die grundlegenden Ernährungsempfehlungen gar nicht groß geändert haben oder gar nicht revolutioniert worden sind in der letzten Zeit. Und nichtsdestotrotz sind wir individuell und nichtsdestotrotz ist es ja zum Beispiel so, wenn ich jemandem bei Instagram folge, die oder der das große Ziel hat, Muskeln aufzubauen, dann lebt die ja was ganz anderes vor. Also dann braucht die was ganz anderes. Dann hat die sich dafür entschieden, auf die und die Nährstoffe zu setzen, die ihr was bringen. Und es fällt unheimlich schwer, sich davon zu lösen oder es nicht als allgemeingültig anzusehen, sondern zu sagen, diese Person hat den Parameter Muskeln aufbauen. Das ist aber nicht mein Parameter zwangsläufig. Das heißt, ich muss nicht so essen wie diese Person, aber es kommt manchmal anders rüber.
Ihr habt da einen tollen Abriss auch über die Geschichte der Diäten. Da fällt man fast vom Stuhl und das Schlimme ist, man kennt sie alle. Mir ist sogar noch eine zusätzlich eingefallen, die fehlt in der Aufzählung, und zwar die Glücksdiät, wo es darum ging, wie hoch dein Insulinspiegel ansteigt. Da gab es irgendwie diese Theorie, wenn die Nudel noch super al dente ist, dann steigt dein Insulinspiegel nicht so und es ist viel schlauer. Und es gibt jetzt auch wieder Leute, die gerade damit irgendwie total propagieren, wie man sich gut ernährt. Aber gerade die Kalorie baut ja wieder eine Brücke dahin, dass es eben nicht alles zählbar ist, sondern da geht es ja auch wieder darum, du weißt ja, wie viel Kalorien das hat. Das heißt, Du hast die Verantwortung, dich richtig zu ernähren. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du einen schwachen Charakter und dann bist du ein schlechter Mensch. Und wenn du dir jetzt die zweite Pizza reinhaust, dann bist du willensschwach und es liegt alles an dir, an deinem eigenen Zutun, dass du dick bist und dass du ungesund bist und dass du Diabetes kriegst. Das hast du dir alles selber eingebrockt. Dieses selber Verantwortung kriegen ist ein großes Thema und schwingt natürlich mit bei diesen Gedanken rund um Essen. Darf ich mir das noch erlauben? Was habe ich denn heute schon gegessen? Sollte ich lieber heute Dinner Canceling machen oder lieber keine Kohlenhydrate am Abend? Ist schon schlauer. Vielleicht nur eine Suppe. Vielleicht nur eine Miso-Suppe. Die hat fast gar nichts. Aber macht irgendwie auch. Sollte ich mal wieder fasten? Fasten wäre eine gute Idee, oder?
Ich finde, das ist total interessant, wie du das jetzt gerade auch formuliert hast, weil ich glaube, diese Gedanken kennen tatsächlich total viele. Und ich finde, da kommen zwei Punkte zusammen. Auf der einen Seite das permanente Selbstoptimieren. Das hat uns auch ein Experte genauso gesagt, den wir für das Buch interviewt haben, der sagte, das ist Zeichen unserer Zeit, sich darüber zu definieren, wie gut man sich auch was verbieten kann. Also es geht ja darum, immer das nächstmögliche bessere Selbst zu werden. Und ich bin total willensstark, ich bin total diszipliniert und ich bin ganz stark in meiner Selbstoptimierung. Aber da müssen wir uns auch bewusst machen, diese Selbstoptimierung, die Möglichkeit, das zu tun, das ist auch ein Thema der Mittelschicht und Oberschicht. Also wir können uns darüber Gedanken machen, wie kann ich noch besser, toller, was auch immer werden. Für viele Menschen ist es gar nicht möglich, diese Auswahl überhaupt zu treffen. Und da kommt dann nämlich das Thema Eigenverantwortung noch auf eine sehr diskriminierende Art und Weise dazu, weil gerade Menschen, die zum Beispiel eine Adipositas haben, da heißt es ja immer noch, die sind ja immer noch total stigmatisiert, obwohl wirklich viel Aufklärungsarbeit betrieben wird oder mehr Aufklärungsarbeit immerhin. Ihr seid selber schuld, ihr seid eben nicht willensstark genug, ihr seid nicht diszipliniert genug. Aber die Zusammenhänge, die gesellschaftlichen Zusammenhänge werden ja nicht betrachtet, dass viele Menschen zum Beispiel, die in Armut leben, sind von Adipositas betroffen, weil es unheimlich schwer ist, sich gesunde Lebensmittel zu leisten zu können. Es ist fast unmöglich. Also Familien, die Bürgergeld bekommen, die können nicht sich so gesund ernähren, weil die Lebensmittel einfach unheimlich teuer sind. Und du hattest auch vorhin eingangs schon sowas wie Zuckersteuer angesprochen. Es wird ja politisch immer mal wieder angestoßen, dass es halt heißt, naja, man könnte die Mehrwertsteuer senken von Obst und Gemüse zum Beispiel, aber es passiert ja nicht. Und den braucht man, also Menschen, die in Armut leben, den brauche ich ja nicht mit Eigenverantwortung oder mit Selbstoptimierung zu kommen. Und das fällt mir in dieser ganzen Debatte oft schmerzhaft auf, und ich denke, es ist auch oft eine sehr privilegierte Diskussion, ob ich jetzt Mandeln oder Walnüsse in mein Müsli tun soll.
Ja, da empfehle ich auch jedem das Buch von Rutger Bregmann, Utopien für Realisten, wenn man sich mal mit Armut und dem, was es auch mit dem Gehirn macht, auseinandersetzen möchte. Das hat mir sehr stark meinen Horizont erweitert, weil man sehr viele Vorurteile tatsächlich hat und das Leben in Armut tatsächlich sehr viele Kapazitäten auch bindet, womit man sich beschäftigen kann. Also es schränkt einen extrem ein, weil man die ganze Zeit nur an Geld denkt oder den Mangel dessen. Und da wären wir ja auch dabei, dass Essen nicht neutral ist. Also Essen hat ja immer auch noch eine Bedeutung im übertragenen Sinne. Also Lebensmittel können gut oder schlecht sein. Denken wir nur an Cholesterin und Fett und Zucker. Aber Essen ist auch immer politisch und stiftet Zugehörigkeit. Es ist koscher, es ist halal, es ist rein, es ist heilig, es ist eine Oblade. Ist sie vor dem Segen oder nach dem Segen? Dann hat sie einen anderen Aggregatzustand bei den Katholiken. Es ist vegan. Wir haben da auch für uns eine neue Religion eigentlich entdeckt. Also entweder weil es Teil unserer Religion ist oder weil wir dieser Ernährungsreligion dann folgen können und sagen können, sorry, ich esse Low Carb, ist es glutenfrei? Laktose ist nichts für mich. Ich kann da übrigens auch ein Lied von singen. Also so mit Mitte 20 hatte ich sowas, wie ich nenne es im Rückblick, nenne ich es eine Laktosephobie. Das war irgendwie in und ich habe alles nur noch mit Sojamilch getrunken, habe unglaublich schlechte Haut bekommen, habe aber felsenfest daran geglaubt, dass ich keine Milch vertrage. Es hat sich jetzt eigentlich nicht bewahrheitet im weiteren Verlauf meines Lebens.
Ja, ich glaube, generell ist es schon wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass es ja auch sein darf, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt hast du ja auch sowas wie religiöse Gründe angeschrieben oder generell kulturelle Gründe. Und das ist, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, das war schon immer Teil der Menschheit, dass wir uns über Essen identifizieren und uns darüber ausdrücken und uns darüber auch austauschen und auch darüber sprechen. Und es war auch immer schon Teil davon, ja, sich selber zu zeigen als Mensch und Zugehörigkeiten auch zu etablieren. Und da spricht prinzipiell überhaupt nichts gegen. Wir sind der Überzeugung, dass es dann problematisch wird, und das haben wir uns alle sehr stark angewöhnt oder viele von uns, dass es nicht nur die eigene Identität ist, sondern dass es mit einer Bewertung einhergeht. Dass man dann sagt, nicht einfach nur, ich lebe vegan, sondern das ist besser. Oder ich esse Fleisch und das ist besser. Das widerspricht sich ja auch gerne. Es gibt ja auch genug Menschen, die dann sagen, wenn du kein Fleisch isst, bekommst du eben nicht genug Proteine, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, wie die Person sich ernährt. Also da schwingt immer eine Gegeneinander, also dieses Gegeneinander ausspielen mit, was wir eingangs besprochen haben. Und wir wollen mit dem Buch versuchen, so diesen Denkanstoß zu schaffen, zu sagen, lasst uns doch über Essen sprechen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen, sondern eben zu sagen, wie ernährst du dich denn? Ich ernähre mich so. Ah, okay, schön. Und jetzt schmeckt es uns einfach gut.
Ich hatte gerade ein Interview mit einer Kochbuchautorin, die hat mir erzählt, dass in Italien zum Beispiel glutenfreie Pasta total gang und gäbe ist, weil die Regierung festgestellt hat, es gibt ganz viele Menschen, die eine Unverträglichkeit haben, und Essen hat da so einen großen sozialen Aspekt, dass es eine Zeit lang Gutscheine gab, damit du glutenfreie Produkte in der Apotheke bekommst, günstiger. Und inzwischen ist es so, dass du in jedem Supermarkt jede Art von Getreidemöglichkeit für Pasta bekommst, weil das einen sozialen Aspekt hat. Also das Miteinander ist total wichtig. Und wir drängen ja eigentlich gerade eher so auseinander mit
Ja.
unseren ganzen Ernährungstrends. Selbst wenn man Kindergeburtstag feiert, muss man ja fragen, gibt es Unverträglichkeiten oder Besonderheiten, frage ich immer. Damit ich alles abgreifen kann. Wenn ich ein Sommerfest mache, gibt es natürlich immer auch einen glutenfreien Kuchen und einen veganen. Der ist übrigens immer am schnellsten weg, weil meine vegane Tarte ist wirklich super.
Klingt
Aber
gut.
Elina Penner schreibt, und die zitiert ja auch im Buch, dass nicht nur diese Diet Culture ein Problem ist, sondern auch alles, was drumrum ist, zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja ein Spiel mit der Angst. Wir haben Angst, was falsch zu machen. Wir haben Angst, einen Mangel zu haben. Wir haben Angst, dass wir nicht perfekt genug sind. Wir haben unglaublich viel Stress. Wir haben nicht nur keinen Genuss, sondern wir haben sogar das Gegenteil davon. Wir haben Ernährungsstress.
Ein tolles Wort, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass da ja eine riesige Industrie hintersteht. Also das war auch schon immer so. Es wird aber durch Social Media zum Beispiel gerade nochmal, wie Social Media ist ja gerade wie so ein Brandbeschleuniger, gerade was das Verkaufen von Produkten angeht. Das ist ja, also, und da wird sich ja innerhalb der Szenen auch fast bekriegt, wieso, also das sind ja Glaubenskriege, was jetzt das Bessere, also ob man jetzt was nehmen soll oder nicht oder wie auch immer, das ist ja, wenn man da einmal eingetaucht ist in das Rabbit Hole, ist es auch schwer, da wieder rauszukommen. Also das macht einen wirklich auch, ja, kirre, sage ich mal, wenn man da so lecker drin rum wabert. Aber letztendlich, diese Industrie gab es ja auch schon immer, und die basiert ja, und das faktisch wissen wir das ja, oder viele von uns, dass Geld damit verkauft wird, dass wir uns schlecht fühlen. Also wir sollen unsere Körper doof finden, wir sollen unsere Haut doof finden, wir sollen uns selber doof finden, und dann müssen wir was kaufen und dann geht es uns besser. Und da war Ernährung ja immer schon auch ein total entscheidender Faktor. Sprich, jede Diät, da ging es ja immer schon ums Verkaufen. Und jetzt sehen wir aber eben diese extremen Formen auch noch. Früher konnte man es waren ja in den Frauenzeitschriften vor allem, gab es dann die Diäten. Die konnte ich noch irgendwie zuklappen, was natürlich bei Social Media echt schwer ist, da überhaupt rauszukommen. Wobei ich da auch sagen muss, um nicht nur so Social Media Bashing zu machen, also ich kann mich an einen Satz erinnern, der mir bis heute nachhängt. Da war ich 14 oder 15 und ich habe angefangen, diese Teenie-Hefte zu lesen, Mädchen, Bravo Girl oder wie auch immer die alle hießen. Und in einem dieser Hefte stand drin, wenn du dich gesund ernährst, darfst du auch mal mit einem Sahnejoghurt sündigen.
Mit
Ja.
einem Sahnejoghurt.
Sündigen. Und da ist so viel drin. Zum einen, Warum ist Essen überhaupt Sünde? Also direkt mein Gehirn auf. Essen ist Sünde eingepflanzt. Es ist etwas, was ich mir verdienen muss, wenn ich vorher alles richtig gemacht habe. Wenn ich vorher Sport gemacht habe und mich insgesamt gut ernähre, dann darf ich auch mal sündigen. Also Essen ist etwas, was ich mir verdienen muss. Das ist Botschaft Nummer eins. Und Botschaft Nummer zwei ist Sahnejoghurt. Der Sahnejoghurt ist eine Sünde. Also es war ja noch nicht mal eine Tüte Chips oder so. Es hat funktioniert. Es hat sich eingeprägt bei mir als etwas, was nicht gesund ist. Und das als Teenie. Und es sind nicht nur Zeitungen oder VerkäuferInnen, es ist natürlich auch die eigene Familie. Du hattest vorhin auch so ein paar Sätze schon gesagt und ich kenne es auch von meiner eigenen Familie, wie schnell da so Sätze rauskommen wie, ach, jetzt aber erstmal Sport machen oder morgen esse ich aber weniger oder oh, jetzt habe ich aber geschlungen oder dir schmeckt's aber auch. Oder andersrum, du isst ja gar nichts. Also permanentes Kommentieren und Bewerten am Esstisch. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele von uns. Und das führt eben auch zu dem Ernährungsstress. Und dann schlägt man auch noch die Girl-Zeitungen auf und sieht, der Sahnejoghurt ist Sünde.
Auf jeden Fall schrecklich, dass du diesen Satz immer noch weißt, obwohl das, no offense, so alt bist du nicht, aber doch schon eine Weile her ist. Das war nicht vorgestern. Das war nicht vorgestern, dass du 14 warst.
Nein.
Insofern,
Aber das
solche
sieht man.
Sachen prägen sich ein.
Ja. Genau, du siehst diese ganz, ganz starken Prägungen. Und ich glaube, jeder von uns kann solche Sätze hervorrufen, woher auch immer man sie gehört hat.
Ja. Da kann man nur froh sein, wenn man mehr so Guido Maria Kretschmann-Sätze im Kopf hat, wie die Hose tut nichts für dich. Oder meine Mama hat immer nur gesagt, die trägt ein bisschen auf. Dick hat sie nie benutzt. Das fand ich immer ganz schön. Auftragen ist was anderes, das liegt an der Hose. Das
Das
liegt an der Hose, nicht an mir. Immerhin. Denkst du, das ist eher ein Männer- oder ein Frauenproblem, dieser Food Noise? Ihr habt ja da unterschiedliche Beispiele auch im Buch. Ich sag jetzt mal, der Pumpertyp, der jeden Tag irgendwie 10 oder 20 Eier isst, nee, das ist wahrscheinlich untertrieben, der hat
Naja.
wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie die Frau, die jetzt überlegt, ob sie sich noch abends eine Scheibe Brot erlauben kann oder vielleicht nur Salat.
Ja, also zum Problem wird es natürlich genau dann, wenn es zur Belastung wird, also wenn der Pumpertyp das macht, weil das sein Ziel ist und weil er sich damit gut fühlt, dann go for it. Also ist ja genau die Aussage unseres Buches. Würden wir niemals drüber judgen, aber wenn es zum Stress wird, wird es zum Problem. Und also unsere Recherche zeigt schon eindeutig, dass Frauen da stärker betroffen sind, weil die Abwertung von Körpern noch stärker ist bei Frauen. Also, dass wir das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir uns schlecht fühlen sollen und hässlich fühlen sollen und letztendlich auch immer eigentlich zu dick uns fühlen sollen. Oder die Kurven an den falschen Stellen haben, wie es ja früher auch immer so gerne so schön hieß. Die Körperbewertung ist ja bei Frauen ganz, 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 ganz stark. Egal, wo wir hinschauen, es wird ja, geht ja immer darum, in welchem Körper die Frau steckt und damit einhergehend auch, wie sie sich ernährt. Aber die Männer holen leider auf. Also es ist tatsächlich so, dass es auch für Männer sowohl Selbstwert an Körper und auch an Essverhalten geknüpft wird, die scheinen da in großen Schritten aufzuholen. Es gibt noch keine handfesten Zahlen, aber es gibt zum Beispiel auch Zahlen, wozu es Zahlen gibt, ist, dass auch die Essstörungsfälle bei Männern steigen. Und eben auch da, was die Menschen aus der Praxis uns erzählen, dass sie ganz klar sagen, es sitzen auch wirklich junge Männer vor denen, die sehr stark darunter leiden, nicht den perfekten Körper zu haben oder mit 12 Jahren meinen, schon ein Sixpack haben zu müssen. Und da sagt uns der eine Ernährungswissenschaftler eben auch, das ist neu, der macht das seit 30 Jahren und sagt, in der Form hat er das so jetzt auch noch nicht erlebt. Also da ist leider auch viel in Bewegung und gleichzeitig muss man dazu auch sagen, Stichwort politische Instrumentalisierung, also bestimmte Männerkörper als Ideal werden ja gerade ganz, 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 ganz stark von rechts vereinnahmt. Echte Männer haben so und so auszusehen, echte Männer haben Muskeln zu haben, echte Männer müssen die starken Alphas sein. Das sind
Echte
nicht
Männer grillen Fleisch.
Männer grillen Fleisch. Wir haben auch gesehen, Make Testosterone Great Again. Und das kriegt man darüber hin, indem man Unmengen an Fleisch isst und sich von weiblicher Energie fernhält. Und da sind natürlich gerade junge Männer in der Findungsphase ihrer eigenen Identität unheimlich anfällig für. Und das sollte man ernst nehmen oder sollte man auch hinschauen, wie Körper und Essen mit, ja, so muss man sagen, mit Rechtsextremismus auch verknüpft werden gerade.
Wenn wir wieder bei Essen ist nicht neutral, Essen ist politisch und im Prinzip verhandeln wir die Schicksale dieser Welt auch auf unserem Teller und am Familienesstisch. Aber politisch könnte sich ja durchaus was tun. Ihr habt da auf Seite 114 zumindest für die Kinder und was Kinderernährung angeht ein paar gute Sachen zusammengefasst, die ich jetzt einfach mal, ich lese das jetzt einfach mal vor, denn das muss einmal genannt werden, finde ich. Das sollte jeder wissen. Es gibt eine Empfehlung aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung. Tägliche Bewegung in Kitas und Schulen, eine Zuckersteuer, gerade Gott sei Dank wieder ein bisschen Thema. Steuerliche Vergünstigungen für Gemüse und Obst, verpflichtende Qualitätsstandards für beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung und ein Verbot von Kinderwerbung für ungesunde Lebensmittel. Und ergänzend würde ich noch dazu sagen, das kostenfreie Schul- und Kindergartenessen natürlich. Denn also da Geschichten aus dem aus der Schulmensa eine Menge zu hören, hier auch da, wo ich wohne. Schwierig, schwierig. Das wären ein paar gute Hebel und ihr habt, du hast es vorhin schon gesagt, noch ein paar Hacks hinten ans Buch gepackt, was ich ganz überraschend fand, weil es kommt nicht so ratgebermäßig daher eigentlich als gutes Sachbuch und hinten kommen dann aber noch ein paar Ratschläge. Das fand ich ziemlich witzig. Die sind aber alle wirklich, wirklich gut und ich habe einen Liebling.
Ja, ich bin gespannt.
Mein Liebling ist, wer verdient an deiner Unsicherheitshack? Also cui bono, wie immer gilt, wem nützt das? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es natürlich immer jemanden gibt, dem das nützt und jemanden, der damit Geld verdient. Und dann werde ich ja schon immer ein bisschen vorsichtig. Auch das ein Hack, den man vielleicht berücksichtigen sollte. Nicht mehr kommentieren, was man nicht innerhalb von wie viel Minuten ändern kann.
Ein paar Sekunden tatsächlich.
Ja.
Also wenn ich dir jetzt sage, du hast Spinat zwischen den Zähnen oder du hast deine eine Locke ist ganz wild, dann sage ich dir das, du kannst das innerhalb von 3 Sekunden ändern, aber andere Dinge kann man vielleicht nicht so schnell ändern und dann sagt man sie einfach nicht. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp auch.
Wie schätzt du das jetzt ein? Wohin bewegen wir uns? Wie kommen wir aus dieser Verwirrung allgemein wieder raus? Geht es einfach darum, einmal uns, dass wir uns alle einmal schütteln müssen und sagen müssen, ey, machen wir uns mal alle locker, essen wir mal einen schönen Teller Nudeln und denken mal nach, vielleicht glutenfrei, weil man es wirklich schlecht verträgt, das ist ja wirklich auch eine Krankheit. Essen wir einen schönen Teller Nudeln und überlegen uns mal, wie wir einfach entspannter sein können. Brauchen wir mehr Bildung, was das angeht? Euer Buch hat ja auf jeden Fall in eine Lücke gehauen, die es gibt, dass Menschen sich auf dieser Metaebene gar nicht so viel Gedanken darüber machen, über Essen, sondern dann immer gleich ins Klein-Klein gehen. Bei uns ging es gerade im Gespräch ja genauso, dass wir sofort auf Details und, also ich zumindest, auf so kleine Beispiele gekommen bin. Wie kommen wir aus dem wieder raus? Menschen informieren sich im Internet darüber, was sie essen sollen, wie sie lange gesund bleiben und kriegen eigentlich gar nicht die richtigen Informationen.
Ja, wir glauben, das ist unser Ansatz. Also wir sind überzeugt davon, dass es ein Hebel ist, den wir gerade nennen und das ist eben Sprache und dass das ein sehr wirksamer Hebel ist, weil wir wissen, dadurch, dass wir Autorinnen sind, wissen wir eben, wie mächtig Sprache ist und wie gut Sprache auch funktioniert, um Denkstrukturen umleiten zu können und sich selber auch neue Denkstrukturen beizubringen oder sich bestimmte Denkmuster abzugewöhnen. Und deswegen glauben wir, dass das ein Schritt ist, der aber durchaus wichtig ist, zu sagen, wir fangen bei der Sprache an, wie spreche ich über meinen eigenen Körper, wie spreche ich über deinen Körper und damit einhergehend, wie spreche ich übers Essen. Und ich merke das bei mir, dass das total funktioniert durch das Schreiben des Buches auch, dass ich spüre, ich lenke meine Gedanken wirklich anders, wenn ich anders über Essen spreche. Wenn ich meinen Kindern nicht sage, die Limo ist verboten, weil die dich dick macht. Das hätte ich früher jetzt auch nicht gesagt, aber ich spitze mal ein bisschen zu. Sondern wenn ich sage, die Limo ist ein Spaßgetränk und das bedeutet, die trinkst du nicht, wenn du Durst hast, sondern die gibt es zu besonderen Anlässen. Die holen wir uns jetzt, die holen wir uns jetzt, weil wir Spaß, weil wir Lust auf eine Limo haben. Oder ich sage meinen Kindern sowas wie, da ist nichts drin, was dein Körper braucht. Und trotzdem holen wir uns das jetzt, weil wir Lust dazu haben. Das ist ja eine andere Kommunikation als, nee, das ist ganz schlimm. Das macht dich ganz krank oder das macht dich dick oder sonst was. Und ich merke, dass das funktioniert, dass wir auch innerhalb der Familie anders sprechen. Und unsere Hoffnung ist, dass wenn wir achtsamer und weniger bewerten, sondern eher neugierig und wertschätzend über Essen und Körper sprechen, dass wir dann auch zu mehr Genuss und Entspannung wiederkommen.
Sprache schafft Realität, sagt man ja so oft. Das wäre auf jeden Fall ein hohes Ziel. Ich setze mich ja viel mit Genuss auseinander und finde es auf jeden Fall super spannend, weil ich glaube, es sind schon wirklich verwirrende Zeiten und es sind auch Zeiten, die sich wieder rückwärts bewegen. Du hast es schon gesagt, wo gerade wir Frauen das Gefühl haben, wir müssen wieder kleiner werden, wieder dünner werden. Dünn ist wieder in. Nichts schmeckt so gut wie dünn sein, ist wieder aktuell und es gibt so viele Menschen in den Medien, die ich nicht mehr erkenne, also wirklich nicht mehr erkenne, weil die inzwischen so mager sind durch diese Abnehmspritzen, dass ich es absurd finde. Aber ihr sagt im Buch, dass die auch eine Chance sind.
Die Abnehmspritzen? Genau, also die sind ja, wenn man sich die rein medizinisch anschaut, die sind ja entwickelt, um Menschen zu helfen, die einen Diabetes haben oder die Adipositas haben, also für Menschen mit Krankheiten. Und für diese Menschen ist das durchaus ein revolutionärer Ansatz, weil die nämlich helfen, diesen Food Noise abzuschalten. Das beschreiben Betroffene auch. Die nehmen die. Und ich sage jetzt explizit Betroffene, weil ich wirklich jetzt von Menschen spreche, die eine Krankheit haben. Und die sagen dann, der Food Noise ist weg. Und ich schaffe das überhaupt mal nicht mehr so viel zu essen, also über meinen Bedarf hinaus zu essen. Und es fehlen natürlich noch Langzeitstudien und es fehlen so, es kommen ja auch, wird noch gerade sehr viel dran geforscht. Deswegen möchten wir die auch nicht irgendwie kritiklos hypen an dieser Stelle. Aber der aktuelle Stand ist schon jetzt, dass man sagt, also ist schon so, dass man sagt, für Menschen mit einer Krankheit ist das therapeutisch gesehen extrem wertvoll, weil für viele ist es zum Beispiel der erste Anstoß, überhaupt mal Gewicht zu verlieren. Und das muss aber immer therapeutisch eingebettet sein. Da sind sich die Forschenden oder die Expertinnen auf dem Feld auch gerade einig. Dann gibt es die Spritze und das sollte im Idealfall gibt es eine begleitende Ernährungsberatung und eine Therapie. Also es ist jetzt nicht einfach nur, ich spritze mich schlank, sondern es ist wirklich ein Medikament. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber das, was du gerade angesprochen hast. Menschen, die kein krankhaftes Übergewicht haben. Robbie Williams, der auf dem roten Teppich steht und sagt, ja, ich sehe wegen Ozempic so aus. Das kreiert eine Botschaft, die eine ganz andere ist, als das ist ein Medikament entwickelt für Menschen, die eine Krankheit haben. Sondern das signalisiert, naja, wenn du genug Geld hast, dann spritz dich doch schlank. Und damit sind wir wieder beim Thema, sonst bist du selber schuld.
Ja, sonst bist du selber schuld, wenn du diese Chance nicht annimmst, jetzt in einem unauffälligen Päckchen dir das einfach schicken zu lassen.
Genau.
Denn das, was wir anstoßen müssen, ist eigentlich viel größer. Wir müssen wieder ein bisschen drüber nachdenken, was Essen mit uns macht, was Essen überhaupt für ein großes Thema ist. Ich habe mir diese Überschriften nochmal, also nochmal im Schweinsgalopp durchs Buch, wären die Überschriften, die ich mir rausgeschrieben habe. Und da sieht man wieder dran, das ist nicht klein, klein, sondern das sind die großen Themen dieser Welt. Wie wir über Essen sprechen, Essen und Kapitalismus, Ernährung und der Charakter, Essen und Glaubenssätze, Essen und gute Elternschaft, Essen, Trends und Ideologien, Essen und Nichtessen und Krankheiten, die daraus entstehen. Das sind schon Riesenthemen und damit müssen wir eigentlich wieder ein bisschen anfangen und nicht irgendwelchen Menschen folgen, die uns sagen, du isst noch Mandeln, Mandeln bringen deinem Körper gar nichts, du musst Cashewnüsse essen. Und diese fünf Lebensmittel habe ich von meiner Ernährung komplett gestrichen. Damit wirst du 100 Jahre alt. Das macht mich ein bisschen fertig und ich, wie gesagt, ich denke dann immer, ich bin ja selber schuld. Es könnte mir ja viel besser gehen, wenn ich das alles schaffe. Aber das Leben ist ja kein Wettbewerb, sondern es geht darum, eigentlich gut zu sich zu sein und eben auch zu wissen, was man genießt, wie zum Beispiel auch ein Salat oder ein schönes Gespräch mit einer Autorin, die ein Buch über Essen geschrieben hat.
Aber schön.
Marlene Borchardt und Nora Burghardt Arp haben Essen und Essen lassen geschrieben, im Kösel Verlag 2026 erschienen. Ich kann es nur empfehlen. Ihr seid zwei, die sich auch mit Wissenschaftsvermittlung auseinandersetzen, die wissen als Journalistinnen, wie man ein Easy-to-Read-Buch schreibt. Das kann man einfach so wegsnacken, wie einen guten Guilty-Pleasure-Snack, kennst du die noch? Diese Riesentrommeln, diese Partytrommeln-Chips, die durfte ich nie kaufen. Früher gab es so riesige, die sahen aus wie so Waschmitteltrommel-Dinger, so Riesenkartons, rund.
Nee, die kenne ich nicht.
Ja, meine Freundin Steffi, die durfte so eine haben. Und dann haben wir Fernsehen geguckt nachmittags. Das war toll.
Oh, herrlich.
Das war Pleasure und Genuss.
Ja, sehr schön.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch und
Ich danke.
hoffe, du hast bald wieder einen genussvollen Moment mit vielleicht deinem Lieblingsessen. Was wäre das?
Pizza oder Thai?
Siehst du?
Jetzt so ein schönes Partei könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
Fantastisch. Ich wünsche dir ganz viele Genussmomente und freue mich, wenn wir früher oder später über dein nächstes Buch sprechen, denn ich bin es sicher, da kommt noch viel Spannendes von dir.
Im Frühjahr 27 kommt mein nächster Roman.
Na, das
Ja.
halte ich aus. Februar 7 schreibe ich mir direkt
Also
auf.
nicht Februar war falsch, Frühling. Also so kommt
Frühling.
es noch nicht. Also Frühjahrsprogramm 27.
Fantastisch. Dann wünsche ich dir einen guten Endspurt fürs Buch.
Dankeschön.
Und bin sicher, wir hören uns bald wieder.
Würde mich freuen. Danke dir.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.